ARD.
Wer Frieden will, kann nicht dagegen sein, hat Russlands Präsident Wladimir Putin letzte Woche gesagt und meinte damit Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei.
Und wer kam zu den Verhandlungen? Wladimir Zelensky, Präsident der Ukraine.
Anders als Putin ist er in die Türkei gereist. Ich bin hier, das ist eine klare Botschaft.
Wer kam nicht? Putin. Auch Donald Trump, gerade im Nahen Osten unterwegs, ist nicht angereist. Am Ende haben nur Delegationen verhandelt.
Immerhin, es wird geredet. Kann man das sagen? Oder bringen Friedensverhandlungen mit Putins Russland überhaupt gar nichts und helfen am Ende doch nur militärische Stärke und Sanktionen?
Das ist eins unserer Themen diese Woche bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren, sind gern gut informiert, aber selten einer Meinung. Und wir reden hier bei 7 Tage wach über die wichtigsten Themen der letzten 7 Tage.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
In seiner ersten Regierungserklärung spricht Bundeskanzler Friedrich Merz etwas an, was ihn offenbar umtreibt, nämlich die Work-Life-Balance. Sie steht dem Wohlstand im Weg. Wenn wir doch alle nur mehr anpacken würden, sagt er.
Hat er nicht recht, wenn er sagt, die Deutschen arbeiten einfach zu wenig und nicht effizient genug? Oder ist das Quatsch von vorgestern?
Auch darüber reden wir heute und über eine unglaubliche Kindesentführung.
Sie schlugen den Vater nieder und zerrten die Kinder in einen der Wagen, drückten sie in den Fußraum. Dann rasten sie davon.
Das sind unsere Themen diese Woche bei 7 Tage wach.
Stell dir vor, es ist Friedensverhandlung und keiner geht hin.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist diese Woche in die Türkei gereist und wollte eigentlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Frieden verhandeln.
Ich werde in der Türkei auf Putin warten. Ich erwarte, dass er nicht wieder nach Ausreden sucht.
Ausrede hat er keine gebraucht, er ist einfach nicht gekommen. Auch US-Präsident Donald Trump war nicht da. Von beiden Seiten kamen am Ende nur Unterhändler. Dafür gab es vorher Zeichen der Solidarität mit der Ukraine aus der EU und auch aus Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premier Keir Starmer sind in einen Zug gestiegen nach Kiew, um ihre Unterstützung zu signalisieren.
Und westliche Außenminister haben sich in London auf ein 17. Sanktionspaket verständigt. Die Wirkung davon unklar, wie sehr die russische Wirtschaft und die Bevölkerung unter den Sanktionen leiden, dazu gibt es widersprüchliche Einschätzungen.
Wie kann also dieser Krieg in der Ukraine überhaupt ein Ende finden? Mit Sanktionen und Militär oder mit Friedensverhandlungen, zu denen aber nur ein Präsident anreist? Also mal ganz im Ernst, was sind das denn bitte für Friedensverhandlungen? Einer fährt hin und wartet, der andere kommt gar nicht. Trump sagt, mal gucken, vielleicht. Wo ist denn da bitte die Ernsthaftigkeit? Weil ich meine, alle sagen, dieser Krieg muss endlich aufhören. Ja. Und dann das? Also diese Vorstellung, finde ich, dass man mit einem wie Putin überhaupt ernsthaft verhandeln kann, ist doch damit Geschichte. Das ist reines Wunschdenken.
Naja, das war ja von Anfang an nicht im Gespräch, dass Putin da selbst kommt. Also Zelensky hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, also ich fahr hin und du. Und wenn Putin jetzt nicht kommt, dann ist das in dieser Logik eigentlich nur folgerichtig, naja, weil die Verhandlungen werden sowieso auf einer anderen Ebene gemacht. Das ist von beiden, von Zelensky und von Putin, am Ende Symbolpolitik.
Aber ich meine, mit Trump hat Putin geredet im März am Telefon. Also da war diese Präsidentenebene, die jetzt fehlt, sofort da. Und warum? Weil Trump Geschenke an Putin verteilt hat damals, indem er die Positionen einfach von ihm übernommen hat. Mhm. Und jetzt sind wir aber genau an dem Punkt, wo Putin offenbar gar nicht mit Zelensky reden muss, weil Trump diese militärische Unterstützung damals in Frage gestellt hat und mit Putin verhandelt hat. Verhandeln jetzt in großen Anführungszeichen. Mm. Hier, Roderich Kiesewetter von der CDU, Außenpolitik- und Verteidigungsexperte, hat das bei Radio 1 am Mittwoch gesagt.
Und Putin hat ja schon ganz viel erreicht. Also er braucht gar keine Waffenruhe, sondern die Amerikaner haben ihm zugestanden, keine NATO-Mitgliedschaft, die Ukraine muss Gebiete abtreten, keine weiteren westlichen Lieferungen mehr. Also das ist schon ein starkes Stück. und Putin kann einfach so weitermachen.
Ja, natürlich ist das Quatsch, wenn ein US-Präsident einseitig und ohne Absprache die Militärhilfe kassiert, die bisherige Unterstützung über den Haufen wirft und auch noch russische Positionen so relativ unreflektiert übernimmt. Das war ja auch keine Verhandlung, sondern Trump will einfach das Problem loswerden. Aber man sieht daran, wie verheerend das ist, dass es aus Europa überhaupt keinen Draht nach Russland gibt. Und das ist doch das Absurde an der Ukraine-Politik in Europa und Deutschland. Es wird so getan, als könne man das alles militärisch lösen, wenn man es nur richtig machen würde.
Aber dass die Ukraine überhaupt noch in irgendeiner Position ist zu verhandeln, das liegt doch einzig und allein daran, dass sie sich gewehrt haben. Und zwar unermüdlich und ziemlich effektiv und eben ja mit Waffenlieferungen und logistischer Unterstützung von der EU und natürlich allen voran von den USA. Und da muss man doch aber jetzt am Ende sagen, gerade nach dieser Situation, nur Widerstand hat geholfen, sonst gar nichts.
Und was ist die Situation? Also wir haben Krieg in der Ukraine seit 2022 und das war auch das Jahr der letzten Verhandlungen. Seither ist dieser Konflikt nur militärisch und mit Sanktionen ausgefochten worden. So. Und es bleibt in so einer Pattsituation. Russland umgeht Sanktionen mit einer Schattenflotte, es wird weiter Öl und Gas geliefert, China füllt die Lücke in der Technologie. Es gab am Montag dazu ein echt spannendes Streitgespräch bei Hard Aber Fair.
Hard Aber Fair, ne? Habe ich gesehen.
Da hattest du ja auf der einen Seite den Kiesewetter, den du zitiert hast, mit Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die sagen, nur militärischer Druck und Sanktionen.
Ja.
Und auf der anderen Seite hast du Ralf Stegner von der SPD und einen vom Bündnis Sarah Wagenknecht, Michael Lüders. Egal, was man jetzt politisch von denen hält, aber das sind die einzigen, die konsequent formulieren, wir brauchen Gespräche.
Das Dilemma ist doch, dass diejenigen, die uns seit 3 Jahren erzählen, dass die einzige Lösung für diesen Konflikt um die Ukraine darin bestehe, Waffen zu liefern und Krieg zu führen, gescheitert sind.
Doch gar nicht.
Spätestens in dem Moment, seit die Amerikaner beschlossen haben, dass wir jetzt einen anderen Weg gehen, dass wir diesen Krieg beenden wollen. Und die Europäer haben nun das Problem, sowohl Brüssel wie auch Berlin, dass sie von dem Baum, auf den sie gestiegen sind, nur schwer wieder heruntergekommen, weil man immer gesagt hat, wie wir auch gerade gehört haben, Waffen liefern sowieso, aber auch Russland isolieren, das geht aber nicht.
Michael Lüders vom Bündnis Sarah Wagenknecht hat in diesem Punkt, wenn du mich fragst, also jetzt auf diesen Punkt bezogen, recht, aber es hört keiner.
Das geht aber nicht.
Die Frage muss doch aber sein, auf welcher Basis finden denn überhaupt Gespräche statt? Also auf Basis des Völkerrechts, weil dann gibt es eigentlich überhaupt gar nichts zu besprechen. Da muss Russland selbstverständlich einfach abziehen und fertig. Denn der Angriff Russlands auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig und die Verteidigung der Ukraine ist völkerrechtskonform.
Ey, aber Entschuldigung, dieses Beharren auf dem Völkerrecht, ne? Also was soll das bringen? Ne? Also wenn es jetzt darum geht, reden ja oder nein. Ne? Also grundsätzlich ist das Völkerrecht natürlich schon eine große Errungenschaft. Aber wenn es darum in der akuten Situation geht, reden ja oder nein und dann argumentiert man mit dem Völkerrecht, will man Russland dazu zwingen, das so zu sehen wie der Westen? Also Putin betrachtet die Ukraine als eigentlich russisch. Der sagt, die NATO-Osterweiterung war ein Wortbruch vom Westen. Der sieht sich im Recht. Ob das Propaganda ist, ob wir das auch so sehen, ob er das wirklich glaubt, ist am Ende auch egal. Wer will denn Völkerrecht durchsetzen gegen Russland?
Aber was soll das denn heißen? Wir beachten das Recht nur, wenn es uns passt? Und wenn ich stark genug bin, dann kann ich mir das erlauben, das einfach nicht, das mit Füßen zu treten. Krim nehme ich, Ostukraine nehme ich auch und den Rest, wenn sie mich lassen, später auch noch.
Du hast ja am Anfang gesagt, alle wollen doch, dass der Krieg aufhört. Und militärisch scheint das nicht zu lösen zu sein und zu gehen. Nach den letzten Schätzungen haben wir jetzt 1 Million Tote und Verwundete auf russischer und 1,5 Million auf ukrainischer Seite. Gespräche werden seit 2022 gar keine mehr geführt.
Aber worüber denn auch? Putin will die Ukraine nach Russland holen. Was willst du denn da verhandeln?
Naja, über den Frieden. Und den kann es aber doch nur dann geben, wenn beide Kriegsparteien zustimmen, keinen Krieg mehr zu machen. Also die Ukraine und Russland. Insofern ist das doch tatsächlich mit Verhandeln und Reden zumindest eine Möglichkeit. Und ich finde das unmöglich, wie das hier gering geschätzt wird. Also die Nummer mit Ralf Stegner, der kriegt auf die Mütze, weil er nach Aserbaidschan gereist ist und da mit Russen geredet hat. Das ist ja bei so einer Kontraste-Recherche rausgekommen. Er war da mit Pofalla von der CDU, mit Platzek von der SPD. Kann man jetzt sagen, gut, ein bisschen verkorkst, dass sie sich da auch mit Leuten unter anderem von Gazprom getroffen haben und so. Oder dass er erzählt, das sei alles privat gewesen, ist natürlich Quatsch geschenkt. Aber das Wichtigste ist doch, Er sucht das Gespräch.
Nicht zu reden heißt, man begibt sich der Möglichkeit, Informationen zu bekommen, jenseits dessen, was man von Geheimdiensten kriegt und was man aus der Zeitung liest. Und nochmal, warum wird man eigentlich verdächtigt, wenn man etwas tut, was ganz normal ist, was unser Geschäft ist als Politiker, nämlich zu reden mit Menschen. Leider mit ganz vielen, die nicht unsere Werte teilen. Aber wenn wir nicht mit ihnen reden, wird es doch nicht besser. Ich habe immer nur gehört, wir schaffen das, die Russen militärisch an den Verhandlungstisch zu zwingen. Das ist offenkundig nicht aufgegangen, sind viele Menschen gestorben. Und Helmut Schmidt hat zu Recht gesagt, lieber 100 Stunden vergeblich reden, als einen Schuss abgeben.
Hat Stegner am Montag bei Hart aber fair so gesagt und musste sich für diese Haltung die ganze Zeit verteidigen. Und ich finde, das kann doch nicht sein. Nur, also es geht ja nicht darum zu sagen, oh, ich verstehe Putin, Putin hat recht, wir geben Putin, was er will. Nein, aber wir verhandeln und reden.
Ich glaube, was mich daran stört, das ist dieses Missverständnis, dass das Regime in Moskau auch nur ansatzweise nach denselben Regeln funktioniert wie demokratische Staaten, wo es dann irgendwie auch eine öffentliche Debatte gibt, wo es einen Widerstreit gibt, wo das bessere Argument am Ende gewinnt. Aber solange Putin unangefochten im Sattel sitzt, gibt es keine Gespräche auf Augenhöhe. Und wenn man mal die Sanktionen einhalten würde und nicht untergraben würde, wenn die militärische Unterstützung nicht einseitig aufgekündigt werden würde von Trump, weil ja, lohnt irgendwie nicht. Weißt, wenn diese Position mal gehalten werden würde gegen Russland, dann wäre das Signal an Russland unmissverständlich und auch wirkungsvoll, ja, denke ich. Keine Verschiebung von Grenzen mit kriegerischer Auseinandersetzung. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat in einem NTV-Interview gesagt, eine andere Sprache kommt gar nicht an bei Putin.
Die Frage wird letztendlich sein, nimmt Putin einen anderen Kurs ein? Denn er hat ja angekündigt, die ganze Ukraine übernehmen zu wollen, von der Landkarte zu streichen. Davon ist er auch nicht abgerückt. Also die glauben, ach, dann kriegt er mal die Ostukraine, Klammer auf, die ist so groß wie Portugal, Klammer zu, dann wird schon Ruhe sein. Das Gegenteil ist der Fall. Insofern werden letztlich Gespräche geführt werden können nur aus der Stärke heraus, aus der ukrainischen Stärke heraus. Und deswegen heißt es für uns, weiterhin wirtschaftlich, humanitär, auch militärisch an der Seite der Ukraine zu stehen. Weil nur diese Sprache versteht Wladimir Putin, dass er erkennt, dass der Westen an der Seite der Ukraine steht und er keinen Erfolg haben wird mit den Plänen, die er seit Jahren verfolgt.
Wie gesagt, das ist der Wunsch, aber die Realität zeigt, militärisch alleine funktioniert es nicht. Wenn die USA die Unterstützung nicht mehr liefern, dann noch viel weniger. Also für mich wäre die Frage, was ist am Ende wichtiger? Recht haben oder in Frieden leben? Wir reden jetzt über den wirklich unfassbaren Krimi um die Kinder der Steakhouse-Familie Block. Zwei Kinder, die von einer Sicherheitsfirma im Auftrag der Mutter und gegen ihren Willen vom Vater wegentführt wurden. So zumindest die Version der Staatsanwaltschaft.
Denn das ist leider kein Krimi, das ist leider real. Das ist, folgt man nämlich der jetzt vorliegenden Anklageschrift, den Kindern von Christina Block genau so passiert.
Und warum schlägt der Fall so hohe Wellen? Weil A, Christina Block millionenschwer ist und Erbin der Blockhaus-Restaurant-Kette ihres Vaters. Und weil sie B, die Lebensgefährtin von Gerhard Delling ist. Und das ist ein berühmter Sportmoderator, den ganz Fußball-Deutschland kennt und der in diesem Fall mit angeklagt ist.
Spiegel Online hat die jetzt vorliegende Anklage ausgewertet und einen langen Artikel darüber geschrieben. Auch viele andere Medien haben darüber berichtet und wir haben einiges davon gelesen und konnten es kaum fassen, sollte das wirklich so gewesen sein. Also kurz zur Vorgeschichte. Christina Block und ihr Ex-Mann Stefan Hensel haben zusammen 4 Kinder. Es geht bei diesem Fall jetzt aber um 2 der Kinder nur. Die lebten nach der Trennung bei der Mutter. Beim Vater sind sie am Wochenende. Aber irgendwann wollten die Kinder nicht mehr zur Mutter zurück. So beschreibt das ein Artikel auf Spiegel Online.
Doch nach einem dieser Aufenthalte beim Vater waren die 2 Kinder nicht zu ihrer Mutter zurückgekehrt. Sie sollen von Gewalt berichtet haben, die sie im Haus der Mutter erlebt haben. Von Vernachlässigung. So geht es aus den Akten hervor. Christina Block bestreitet die Vorwürfe.
Der Vater lebt und lebte in Dänemark. Die Mutter hat dann von einem deutschen Gericht geklagt und Recht bekommen. Die dänischen Behörden aber haben gesagt, wir sehen das Kindeswohl gefährdet. Die Kinder bleiben beim Vater.
Und von diesem Moment an soll die Mutter sich überlegt haben, wie sie die Kinder mit Gewalt wieder in ihre Hände bekommt.
Sie soll Kontakt aufgenommen haben zu einer Sicherheitsfirma, dessen Betreiber früher bei der GSG 9 gewesen sein soll, also eine Spezialeinheit. Angeblich wollte Block den Mann beauftragen, die Kinder auf dem Schulweg zu entführen und dann über den Seeweg nach Deutschland zu bringen. Der Mann hat den Auftrag aber nicht angenommen.
Dann hat Block eine weitere Firma mit einer Entführung der Kinder beauftragt, schreibt der Spiegel mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft. Über 40.000 Euro soll sie dafür bezahlt haben, aber das habe dann auch nicht geklappt. Und schließlich sei sie bei einer israelischen Sicherheitsfirma gelandet, die den Auftrag angenommen und durchgeführt hat und Silvester 2023 schließlich die Kinder entführt haben soll. Direkt von einer Terrasse weg, auf der die Kinder zusammen mit dem Vater das Feuerwerk angeschaut haben.
Als die Täter die Autos verließen, waren sie schwarz gekleidet und maskiert. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Hamburg. Sie schlugen den Vater nieder und zerrten die Kinder in einen der Wagen, drückten sie in den Fußraum. Dann rasten sie davon. Einen Tag später verkündete Christina Block, dass die Kinder bei ihr seien, wohlauf. Das war am 2. Januar 2024. Die Kinder verbrachten 4 Tage mit ihrer Mutter. Dann entschied das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg, die Kinder sollten zum Vater zurückkehren. Parallel hatte die Staatsanwaltschaft begonnen, die Hintergründe der Tat zu ermitteln.
Christina Block und Gerd Delling, der laut Anklage von der Entführung gewusst haben soll, beide sagen selber nichts dazu. Ihre Anwälte aber streiten alles ab und sagen, die Darstellungen der Staatsanwaltschaft entsprechen nicht der Realität.
Christina Block hat aber vorher auch schon mal erzählt, dass ihre Mutter ihrer Einschätzung nach wahrscheinlich hinter der Entführung gesteckt haben soll. Allerdings war die Mutter zum Zeitpunkt der Entführung schon ein halbes Jahr tot.
Also die Staatsanwaltschaft glaubt das auch nicht. Auch nicht, was der Vater von Christina Block, Eugen Block, mal gesagt hat. Der meinte, dass Freunde der Familie hinter der Entführung stecken könnten, die auf eigene Faust die Kinder geholt haben, quasi um der Mutter einen ungefragten Gefallen zu tun.
Die Staatsanwaltschaft ist sich aber sicher, dass Mitarbeiter dieser israelischen Firma, die das am Ende ausgeführt haben soll, wochenlang kostenlos in einem Luxushotel in Hamburg gewohnt haben sollen, welches der Familie Block gehört. Und sie wissen auch, also die Behörden, sagen sie, dass Block am 1. Januar nach Karlsruhe gefahren ist, um 2 der Entführer dort zu treffen.
Also Christina Block selbst sagt, sie habe am 1. Januar von der Entführung überhaupt erst erfahren. Also sie habe dann einen Anruf bekommen, Unbekannte habe ihr gesagt, sie soll in ihrem Hotel in ein bestimmtes Zimmer gehen und da hätte dann eine Kiste gestanden mit einem Handy drin und mit der Aufforderung, nach Stuttgart zu fahren.
Block hat sich mittlerweile durch alle Instanzen geklagt, um die Kinder wiederzubekommen, ohne Erfolg. Auch ihre Verfassungsbeschwerde in dieser Woche wurde abgewiesen. Und ja, und die Kinder sind und bleiben beim Vater in Dänemark unter Polizeischutz. Stattdessen wird jetzt Christina Block, ihrem Lebensgefährten und noch 4 anderen Personen der Prozess gemacht, unter anderem wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Wenn ihr noch mehr Kriminalfälle hören wollt in einem wirklich gut gemachten Podcast, dann können wir euch übrigens sehr gerne Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg empfehlen. Alle 14 Tage, immer sonntags, gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Und einen Link zu Im Visier stellen wir euch auch noch in die Shownotes.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat seine erste Regierungserklärung abgegeben und am Tag vorher beim Wirtschaftsrat der CDU schon mal Teile daraus vorgetragen und da eben auch dieses gerade Gehörte gesagt. Wir müssen mehr und effizienter arbeiten. Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand nicht erhalten können.
Tja, und damit hat er, was Leistung und Arbeit angeht, die Richtung vorgegeben, in die Regierung gehen will. Bürokratie soll abgebaut werden, Steuern sollen gesenkt werden, auch und vor allem für Unternehmen in Infrastruktur soll investiert werden.
Und es soll nach dem Wunsch des Kanzlers eben wieder mehr und effizienter gearbeitet werden.
Hat der Bundeskanzler da einen Punkt, wenn er sagt, die Deutschen arbeiten einfach zu wenig und nicht effizient genug? Oder ist das Blödsinn?
Blödsinn ist das. Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Henrik, vielleicht atmest du erstmal kurz durch und wir gucken uns das Ganze in Ruhe an.
Wollen wir uns das mal nach und nach angucken? Also ja. Mit dieser Vier-Tage-Woche, da meint Friedrich Merz ja die Ideen, die vor allem aus eher linken Kreisen und Verbänden kommen, dass es im Grunde reicht, 4 Tage in der Woche zu arbeiten und man trotzdem so produktiv sein kann, dass es eben reicht, den Wohlstand zu erhalten. Und dazu sagt Merz jetzt aber, also damit reicht es bestimmt nicht.
Also abgesehen davon, dass ich wirklich einmal kurz besprechen würde mit dir gleich, was Wohlstand eigentlich bedeutet und was da wichtig ist zur 4-Tage-Woche einmal vorher. Ne? Es gibt im Grunde 2 Modelle. Entweder man arbeitet innerhalb von 4 Tagen genauso viel wie sonst an 5, sprich zum Beispiel an 4 Tagen 10 Stunden. Bei der anderen Version wird tatsächlich die Arbeitszeit eines Tages gestrichen und dann eben weniger verdient.
Also ich habe im Deutschlandfunk einen Beitrag dazu gehört, die haben von einer Studie der Uni Münster berichtet, bei der über 40 Unternehmen ein halbes Jahr testweise die 4-Tage-Woche eingeführt haben.
Ja, es gibt diverse Studien dazu. Es gibt ganze Länder, in denen die 4-Tage-Woche flächendeckend.
Ja, lass mich da mal kurz ausreden. Also bei der Studie in Münster kam das raus, die Mitarbeiter finden das super. Die sind weniger krank, die sind mental besser drauf und die Produktivität in den Unternehmen ist auch gestiegen.
Ja. Ich glaube, dass das ein Faktor ist, den Merz überhaupt nicht mitdenkt oder zumindest nicht mit sagt, was du gerade meintest, die Produktivität. Hm. Also wenn er sagt, wir müssen wieder mehr arbeiten, ja, das ist doch Stammtisch, oder nicht? Also wie viel wir arbeiten, ist doch volkswirtschaftlich total egal, oder täusche ich mich? Es geht doch nur darum, wie produktiv die Arbeit am Ende ist. Und Produktivität bedeutet doch, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel zu produzieren. Und so entsteht dann Wohlstand. Oder
wo ist der Widerspruch zu Merz? Also wenn man es schafft, mit wenig Einsatz viel zu produzieren, dann produziert man mit ein bisschen mehr Einsatz noch ein bisschen mehr. Und wenn der Wohlstand bedroht ist, also und wir den jetzt nicht anfangen zu relativieren, was ist Wohlstand, dann muss man eben den Einsatz ein bisschen erhöhen, um wieder mehr zu produzieren. Also sprich den Arbeitseinsatz dann an der Stelle.
Also abgesehen davon, dass das erwiesenermaßen nicht stimmt, dass die Produktivität kongruent zum zeitlichen Aufwand zunimmt, weißt du, es ist einfach nicht zwangsläufig eine Parallele. Wo soll denn diese Denke so insgesamt hinführen, habe ich mich gefragt. Also mehr als arbeiten können wir ja alle nicht. Irgendwann ist da ja auch Schluss. Die Maxime muss da doch sein, wir sollten Abläufe schaffen und Verhältnisse schaffen, in denen wir möglichst wenig arbeiten müssen und trotzdem alles haben, was wir brauchen. Das ist Wohlstand, ist Produktivität.
Deswegen sagt Merz doch auch in dem Satz, mehr und vor allem effizienter arbeiten. Also ich verstehe das ehrlich gesagt auch als zweigeteilte Botschaft. Das eine, das mehr Arbeiten, das richtet sich an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Da soll die Arbeit wieder mehr in den Lebensmittelpunkt rücken. So verstehe ich das, mehr Gewicht bekommen. Das effiziente Arbeiten, das richtet sich aber an die Arbeitgeber und auch an die Regierung. Denn für die Abläufe in so einem Unternehmen, da sind ja nicht die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verantwortlich, sondern natürlich die Unternehmen lenken und die Politik, die Rahmenbedingungen dafür überhaupt erst schafft. Also so habe ich das als Appell von Merz gesehen und mich auch gleich gerade hingesetzt, dass jetzt alle anpacken sollen, jeder in seinem Bereich. Denn das hat er ja hier auch noch gesagt.
Der Staat, das sind wir alle, jeder Einzelne und alle zusammen als Gemeinschaft. Jede Forderung an den Staat richtet sich also sozusagen zugleich an jeden Einzelnen, aber auch an denjenigen, der eine solche Forderung erhebt.
Und ich muss sagen, das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut, die Gemeinschaft. Und ich verstehe ihn da so, dass weniger gejammert und mehr angepackt werden soll.
Also nach dem Motto, überlege nicht, was der Staat für dich tun kann, überlege, was du für den Staat tun kannst.
Ey, weiß ich jetzt nicht, ob das mehr Staatsverständnis ist. Ich finde das Stichwort Gemeinschaft gut. Aber wenn alle ungefähr so denken würden, dann wäre doch vielen geholfen. Ganz konkret will die Koalition ja jetzt diverse Dinge ändern, um die Leute wieder mehr ans Arbeiten zu gewöhnen, sag ich mal. Also zum Beispiel sollen Überstunden steuerfrei werden und es soll in Zukunft eine wöchentliche Höchstarbeitsgrenze geben statt einem starren 8-Stunden-Tag.
Wir geben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Betrieben mehr Flexibilität durch eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit.
Kommt nicht alles gut an, aber ich finde, man könnte auch, wie man hört, an 4 Tagen in der Woche mega viel arbeiten und dafür einen Tag frei machen. Also doch so eine Art 4-Tage-Woche.
Ja, ist aber in vielen Branchen kaum durchführbar, ist auch kontraproduktiv. Also die Unfallrisiken steigen, die Krankenrate steigt, was dann ja durch Arbeitsausfall auch wieder die allgemeinen Kassen belastet.
Aber wer sagt das?
Na, die Gewerkschaften sagen das zum Beispiel unter anderem. Gibt es auf mdr.de einen Artikel auch zu den arbeitswissenschaftlichen Studien, die es alle dazu gibt, die alle dazu vorliegen, stelle ich gerne in die Shownotes.
vielleicht ist das ja auch ein Arbeitszeitmodell, was vielen Menschen entgegenkommt. Also ich finde immer, da muss man mal abwarten, wie das angenommen wird.
Nochmal generell, wo kommt das denn eigentlich auf einmal her, dass in Deutschland dringend mehr gearbeitet werden muss und der Wohlstand so schrecklich in Gefahr ist? Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist eine Scheindiskussion.
Naja, also dass die Wirtschaft in Deutschland lahmt und schwächelt und andere Gegenden in der Welt inzwischen innovativer sind, das ist ja eine Tatsache, das kannst du belegen. Dass die Steuereinnahmen sinken, das kam ja gerade diese Woche, diese Meldung. Und Deutschland liegt inzwischen nur noch auf Platz 9 der innovativsten Länder der Welt nach Global Innovation Index.
Was ist Global Innovation Index?
Das ist so ein Index aus 80 Kriterien der Länder nach ihrer wirtschaftlichen Innovationskraft eingeordnet. Und da sind aktuell vor Deutschland noch 8 weitere, darunter USA, Schweiz, Finnland, Niederlande. Und Merz sagt halt, er will Deutschland jetzt wieder zu einer Wirtschaftslokomotive machen, auf die andere eben mit Bewunderung gucken können.
Ich frage mich, ob das wirklich das ist, was die Leute wollen, eine bewunderte Wirtschaftslokomotive zu sein. Also was ist das für ein altertümlicher Begriff auch? Wollen die Leute nicht glücklich sein, zufrieden, psychisch gesund? Ist das den Leuten nicht am Ende wichtiger als bedingungsloser Wohlstand?
Wieso muss man das als konträre Sachen gegenüberstellen? Weil das ist doch auch so ein verqueres Verständnis dann von Arbeit. Also, dass Arbeit immer was Schlechtes ist oder immer, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss bei der Arbeit, dass sie nicht krank macht. Weil, ich meine, der Mensch hat ja im Grunde, also hat schon immer gearbeitet. Es gibt überhaupt fast keine Theorie, Philosophie, Vorstellung, Ideologie, in der die Arbeit nicht irgendwie eine zentrale Rolle spielt für den Menschen. Also, wie wir uns verdingen. Also, ja, produzieren, also Sachen, also wir als wirksam werden. Von Marx, da findest du das, Adam Smith findest du das. Das ist ja wohl eins der Themen überhaupt. Ja,
dann kommt es halt auch von mir aus am Ende darauf an, was man als Arbeit definiert. Also viele Menschen arbeiten ja wahnsinnig viel unentgeltlich, weil sie ihre Kinder betreuen, den Haushalt machen, die Eltern pflegen, ehrenamtlich tätig sind im Sportverein oder in der Partei. Also ohne unentgeltliches Ehrenamt wird es auch schwierig mit der Demokratie, ne? Weil irgendjemand muss ja diese Basisarbeit in der Partei machen. Also ich weiß nicht, ob Merz die auch meint, all diese Leute, die diese Arbeit verrichten, weil die schaffen ja erstmal kein Wirtschaftswachstum. Die sind ja jetzt nicht so produktiv nach dem Schlüssel.
Da müssen wir ja nicht polemisieren, aber es ist ja wohl Tatsache, dass es fürs Wohlbefinden wichtig ist, dass gewisse Bedürfnisse befriedigt sind. Und natürlich braucht man für ein gutes Gesundheitssystem eine gute wirtschaftliche Lage. So, und für Schulen, für Kindergärten, Arbeitslosenhilfe, das muss ja alles von was bezahlt werden. Natürlich sichert Wohlstand am Ende auch, wenn man es groß denkt, Frieden, also zumindest sehr häufig. Also den Wohlstand zu sichern, das heißt ja nicht nur dafür zu sorgen, dass sich alle noch einen Zweitwagen oder einen Drittfernseher kaufen können.
Hm, na gut, dann also 8-Tage-Woche und Ärmel hochgekrempelt, aber mein Freund. Dabei. Friedrich Merz mit dem Bekenntnis zum Arbeiten, einseitige Friedensverhandlungen in Istanbul und die Anklageschrift im Entführungsfall der Familie Block. Das waren unsere Themen heute. Und sonst so.
Trump, der war ja nicht bei Zelensky in der Türkei, aber dafür in Saudi-Arabien. Erste Auslandsreise und wieder nach Saudi-Arabien, wie in der ersten Amtszeit.
Ja, er lässt keinen Zweifel daran aufkommen, worum es ihm geht, oder? Ich meine, er hat im Vorfeld angekündigt, ich komme, wenn ihr $1 Billion investiert in US-Unternehmen.
Ja, also haben sie wahrscheinlich nicht gemacht, die Saudis. Mit diesen Zahlen muss man bei Trump ja sowieso vorsichtig sein. Aber es ging in der Tat um große Deals bei seiner Reise, um Waffenexporte nach Saudi-Arabien, also US-Waffenexporte, und um Investitionen der Saudis in die USA. Ich meine, trotzdem ist das Statement irgendwie klar, ne, von dieser Reise. Bundeskanzler Merz fährt nach Frankreich und Polen am ersten Tag seiner Amtszeit. Trump lässt sich 3 Monate Zeit für seine Reise und fährt zum Meistbietenden.
Außerdem hat Trump noch Katar besucht. Da ist ein Deal über 200 Flugzeuge für Boeing zustande gekommen. Und Trump will von den Kataris ein kleines Geschenk annehmen. Ein Luxusflugzeug. Das will er dann als Air Force One, als Präsidentenmaschine benutzen. Bis kurz vor Ende seiner Amtszeit. Und dann soll es übertragen werden, das Flugzeug, an eine Trump-Stiftung.
Ja, ich weiß nicht, keine weiteren Fragen. Also ich meine, wobei man muss sagen, es ist noch unklar, ob das tatsächlich durchgeht. Das kann auch wieder nur so ein Ding sein. Da gab es jetzt einen Aufschrei, natürlich riesige Debatte auch in den USA, ob das jetzt einfach direkt Korruption ist oder einfach nur unanständig. Und das heißt, der Deal, der werde jetzt, oder das Geschenk, das müsse sowieso noch rechtlich überprüft werden.
Was war noch die Woche?
Es gab ein Verbot in Sachen Rechtsextremismus, also hier in Deutschland. Die Reichsbürgergruppe Königreich Deutschland ist verboten worden. 4 Festnahmen gab es da, außerdem Durchsuchungen in 7 Bundesländern, schwerpunktmäßig in Sachsen.
Ja, Innenminister Alexander Dobrindt hat dazu gesagt, das ist eine seit Jahren wachsende Szene, also die Reichsbürgerszene. Und das sei jetzt eine der mitgliederstärksten Gruppen dieser Szene gewesen. 6.000 Anhänger sollen die gehabt haben, darunter knapp 1.000 Leute, die zum sogenannten Staatsvolk des sogenannten Königreichs zählen sollen. Die haben sogar eine eigene Währung aufgebaut oder das versucht, haben versucht durch Immobilienkauf, Landkauf sozusagen das Staatsgebiet zu erweitern, haben Lebensmittel angebaut, haben Elternschulen gegründet. Also die wollten oder waren ja schon dabei, so ein richtig eigenes System aufzubauen. Ja.
Die Innenministerin von Sachsen-Anhalt, da in dem Bundesland gab es auch Durchsuchungen, die will jetzt prüfen und da wird es auch wieder interessant, ob es Verbindungen von diesem Königreich, von den Leuten zur AfD gab. Das könnte aus Dokumenten hervorgehen, die man bei Razzien sichergestellt hat.
Meinst du denn, uns wird nächste Woche die Debatte ums AfD-Verbot auch beschäftigen?
So wie wir das die letzten 2 Wochen schon angekündigt haben?
Ja.
Ja, ziemlich sicher.
Irgendwann ja, ne? Mhm.
Das war's für diese Woche bei 7 Tage wach. Wenn ihr uns einen großen Gefallen tun möchtet, dann gebt uns doch eine Bewertung ab, wie ihr den Podcast fandet und findet und abonniert uns, wenn euch unsere Sperenzchen hier gefallen. Damit würdet ihr uns sehr helfen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Woche sagen Henrik Schröder
und Christoph Schrag. Die Redaktion hatte Lena Petersen vom rbb24 Inforadio.
Das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber weder Lena noch wir. Das hat immer ein Tier.
Heute das Krokodil.
Warum das?
Oh. Alter!
Was ist denn? Das klingt auch krass. Was ist das denn?
Das ist ein Mississippi-Alligator aus Orlando.
Also ist das gar kein Krokodil?
Alligatoren sind auch Krokodile.
Warum sagen die anderen eigentlich manchmal, der Schrak, er hat die Weisheit mit Schaufeln gefressen? Warum nur? Ich verstehe es nicht.
Welche anderen eigentlich?
Egal. Also warum nun das Alligator-Krokodil?
Na, wegen Work-Life-Balance. Weil, pass auf, so ein Krokodil, das liegt Stunden, sogar tagelang nur im Wasser und macht gar nichts. Und dann, zack, wird 3 Minuten gejagt, gefressen und dann legt sich wieder hin. Als wollte das sagen, guck, reicht doch.
Ich leg mich auch wieder hin. Tschüss.
Tschüss.
Weit, ne? Ja, war okay, oder?
Ja.
Denke doch.
Hast du das gehört von diesem Typen in Österreich, der 15 Jahre lang an verschiedenen Schulen als Lehrer gearbeitet hat, ohne jemals irgendeinen Abschluss gemacht zu haben?
Ich glaube, solche Lehrer hatten wir auch, ey. Die konnten gar nichts.
Naja, aber bei dem war es anders. Also der Unterricht soll mega gut gewesen sein. So, die Schüler haben den geliebt, die Eltern auch. Und die haben den so sehr geliebt, dass sie den Bericht geschrieben haben, dass sie den Lehrer unbedingt wiederhaben wollen, wenn er, nachdem er seine Strafe, die er bekommen hat, weil er ohne Abschluss Lehrer war, aus dem Knast wieder raus ist.
Der war im Knast? Wie? Und das war gar kein Lehrer und die wollen ihn trotzdem wiederhaben?
Also die Geschichte ist die, dass der wohl mal in eine Frau verliebt war und die war Lehrerin. Und dann wollte er der imponieren und meinte, ja, ich bin auch Lehrer. Obwohl er nach dem 7. Semester von der Uni geflogen war, weil er sich geweigert hatte, da diese Pflichtpraktika zu machen.
So, und dann hat die Frau ihm ein Vorstellungsgespräch aber besorgt. Mhm. Und dann hatte er den Salat, weißt du? Und was er dann gemacht hat, ist, er hat die Uni-Zeugnisse gefälscht und hat dann 15 Jahre lang an verschiedenen Schulen gearbeitet. Das hat überhaupt keiner gemerkt. Das ist völlig abgefahren.
Und wie ist das rausgekommen?
Naja, er hatte wohl doch insgesamt so einen Hang zum Fälschen. Mhm. Und er hat sein Portemonnaie verloren. Dieses Portemonnaie wurde dann gefunden und bei der Polizei abgegeben. Und die haben darin dann wohl unter anderem einen gefälschten Polizeiausweis.
Gefälschten Polizei. Aber als Polizist hat er nicht auch noch nebenbei gearbeitet? Weil ich meine, man muss ja manchmal mehrere Jobs und so.
Nur als Lehrer.
Mhm. Fake it till you make it. Ich sag's dir immer.
Ja, ich sag's dir.
Ich meine, ich erzähle dir ja auch seit Jahren, dass ich Journalist bin.
Ach so, bist du gar nicht?
Nee, eigentlich bin ich Astronaut. Jo. Jo. Bis gleich, ne?
Bis gleich.